Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Sinne unseres Mottos Wissen schafft Begeisterung freuen wir uns, Ihnen den Vortrag von Professor Christian Paulig vom 17.10.2025 an der Internationalen Akademie Traunkirchen mit dem Titel Recycling von Kunststoffen – Notwendigkeit und Herausforderungen präsentieren zu können. Christian Paulig ist Leiter des Instituts für chemische Technologie organischer Materialien an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Nach verschiedenen Positionen in der globalen Forschungs- und Entwicklungsorganisation von Borealis kehrt er 2010 in die Wissenschaft zurück und forscht seither die Polymerisation und die Struktureigenschaftsbeziehungen von Polyolefinen und Spezialpolymeren, 3D-Druck von Polymeren und Hochdruckbiotechnologie. Die Folien dazu finden Sie online auf unserer Homepage unter akademietraunkirchen.com/Vortragsfolien. Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Nachhörmöglichkeit.
Ja, schönen guten Abend. Danke, Bernhard, für die sehr netten, einführenden Worte. Es ist immer spannend, wie andere Leute einen sehen und vorstellen. Der Bernhard hat erzählt, was ich alles tue, aber eine wesentliche Frage hat er nicht beantwortet dabei. Und ich denke, das ist eine der wesentlichen Dinge, über die man auch immer nachdenken soll, nämlich das Warum. Warum beschäftigt sich jemand mit einem gewissen Thema? Was treibt ihn an und warum entscheidet man sich für ein bestimmtes Fachgebiet? Denken Sie mal kurz darüber nach, wenn Sie an Chemie denken. Welche Bilder bekommen Sie in Ihren Kopf? Was ist das? So etwas wie das hier? Bunte Fläschchen, es raucht ein wenig. Das ist das, was man, wenn man Chemie googelt, weiß nicht, heute befragt man die KI, aber ich bin noch etwas älter, also Google ist eher so das, was ich tue. Und man bekommt solche Bilder. Das ist das, was mit Chemie rauskommt. Natürlich beschäftigt man sich, wenn man hier das studiert, wenn man Laborarbeit macht mit auch bunten Flüssigkeiten. Meistens sind es aber langweilig und durchsichtig, vielleicht ein wenig gelb und dann will man die Farbe eher nicht sehen. Vielfach ist es aber auch dieses Bild. Wenn Sie in Ihrem Freundeskreis über Chemie reden, kommt vielleicht eher so etwas in Ihren Kopf, rauchende Schornsteine, Emissionen, schlechte Luft. Und auch wenn man es mir nicht ansieht, ich bin ein Kind der 70er Jahre, ich bin in Linz groß geworden. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, mit was hat man Linz zu der Zeit assoziiert? Genau mit solchen Bildern, mit schlechter Luft. Und was zu dieser Zeit auch ganz wesentlich war, mit auch in den Medien der Begriff des Waldsterbens. Manche von Ihnen können sich wahrscheinlich an das erinnern, diese sterbenden Bäume, vor allem also im Osten, gegeben durch den sauren Regen, der aufgrund dieser Rohstoffe, die wir heute zu der Zeit verstärkt verbrannt haben, irgendwelche Braunkohlen, die heute sehr viel Schwefel enthalten, der Schwefel bleibt nicht in der Luft, der kommt zurück als saurer Regen und dann verlieren die Bäume ihre Blätter. Und das war, um auf das Warum zurückzukommen, der Antrieb, warum ich 1984 dann Chemie studieren begonnen habe. Und das ist deswegen, erzählt es deswegen, weil es ganz wichtig ist, wenn ihr mit euren Kindern, Enkelkindern, Freunden redet, was treibt uns an, wie kann man denn die Welt verbessern? Man muss sich mit den Dingen beschäftigen, um sie besser machen zu können. Nur dagegen zu sein, ist zu wenig. Man muss auch wissen, wie man es verändern kann. Wenn man sich dann mit Chemie beschäftigt, kommt man drauf, das ist ein extrem interessantes und breites Feld. Es gibt fast nichts, was nicht mit Chemie zu tun hat. Das beginnt bei der Gesundheit, bei der Medizin, bei der Pharmakologie, bei der Biologie und endet auch in der Astrophysik. Wir beschäftigen uns mit chemischen Vorgängen, wie es zur Umwandlung von Stoffen kommt, wie wir zu Materialien kommen. Und Materialien sind, wenn Sie so wollen, auch die Dinge, die uns ja täglich umgeben. Aber nicht nur die Dinge, die uns umgeben. Es hat ja auch, und das darf man nicht vergessen, diese Sachen, mit denen wir uns da beschäftigen, bedingen ja gewisse Wertschöpfung. Bedingen auch die Art, wie wir leben können und wie wir uns das Leben leisten können. Das Bild zeigt jetzt von der anderen Seite der Donau meinen Arbeitsplatz für eine gewisse Zeit meines Lebens. Diese Chemieanlagen haben einen gewissen Charme am Abend vor allem, wenn sie also beleuchtet sind. Aber sie sind auch Arbeitsplatz. Und wir müssen uns, und deswegen ist es auch wiederum wichtig, über das Warum nachzudenken, sie sind auch die Arbeitsplätze, die es zu erhalten gibt oder zu transformieren gibt in neue langfristige Arbeitsplätze, wo wir uns darum kümmern müssen, wie können wir das weiter treiben. Jetzt habe ich ein wenig darüber gesprochen, was hat mich angetrieben, warum bin ich in die Chemie gegangen. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, der Anspruch war ja sehr toll am Anfang, aber warum dann Kunststoffe? Kunststoffe sind doch schlimm, Kunststoffe sind Tester, sie sind liegen herum, sind der Müll, der uns umgibt. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt ein wenig diskutieren. Und zwar, was ist Kunststoff? Plastik, im Deutschen verwenden wir den Begriff auch, der ist ein bisschen despektierlich gemeint auch, aber Kunststoff ist also der ehrlichere Begriff für diese Materialien, die uns umgeben. Warum verwenden wir es überhaupt? Was ist das Tolle an diesen Materialien? Was hat das zu tun mit Klima, mit Energie? Wie können wir es, wenn wir jetzt in Kreisläufen denken, wollen und auch müssen, in einem Kreislauf halten oder in einen Kreislauf bringen und vielleicht auch als Rohstoff zu sehen. Ja. Schauen wir uns Kunststoff an. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie viele Tonnen Kunststoff wir als Person jedes Jahr brauchen, verwenden, hier in Österreich? Irgendeine Zahl? Idee. Ist ziemlich gleich in den entwickelten Ländern der Welt um die 100 Kilogramm. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. 100 Kilogramm Kunststoff pro Person und Jahr. Klingt jetzt viel, ist es auch, weil wenn wir das auftragen in einer zeitlichen Skala, dann sehen wir, dass also hier dieser Kunststoffverbrauch, die Kunststoffproduktion seit den 1950er Jahren fast linear gewachsen ist, mit jährlichen Wachstumsraten, Sie sehen es da, um die 6% circa. Und derzeit reden wir von circa 400 Millionen Tonnen Kunststoffproduktion und damit auch Verbrauch pro Jahr. 400 Millionen Tonnen und es steigt weiter. Steckt weit auf ca. 800 Millionen Tonnen, so das sind die Prognosen, die wir haben. Warum? Warum steigt das so? Jetzt brauchen wir ja schon 100 Kilo. Können das noch mehr werden? Bei uns? Nein, wir sind relativ konstant. Aber es gibt natürlich noch viele Länder auf der Welt, die auch hier diesen Lebensstandard haben möchten, wie wir ihn haben. Und es gibt eine eindeutige Korrelation zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und dem Kunststoffverbrauch. Das mag geschönte Statistik sein, das funktioniert wirklich und wir haben natürlich viele Länder, wo auch mehr Wertschöpfung generiert wird und damit bekommen wir auch hier mehr Verbräuche. Das wächst jetzt nicht in Europa, sondern halt in Asien in erster Linie, aber natürlich langfristig auch in Afrika. Wie hat das begonnen? Sie sehen, 1950 war es eine relativ kleine Zahl, wir sind also da irgendwo man kann es gar nicht sehen, also steht es null, aber wir sind schon in den Millionen Tonnen. Wie hat das begonnen? Wie ist man auf das gekommen, dass man so Kunststoffe machen kann? Sie kennen vielleicht aus der Geschichte diesen Stein der Weisen, also die Suche nach dem Stein, der uns hilft, hier aus nichts Gold zu machen. Aber was wollte man eigentlich? Man wollte ein Material haben, das besser ist als das, was man so hat, das man aus der Natur zieht. Und das war so der Antrieb, warum man dazu gekommen ist. Dazu gekommen ist, etwas Neues, Besseres zu entwickeln. Sie kennen alle Billardkugeln. Wissen Sie, aus was die waren, bevor man sie jetzt aus Kunststoff gemacht hat? Bitte? Elfenbein, ja, natürlich, Elfenbein. Was ist der Nachteil von Elfenbein? Es ist teuer, ja, klar. Also man muss die Elefanten irgendwie, die geben es nicht freiwillig her, also nicht alle. Aber was ist noch ein Nachteil? Bitte? man kann ja die Kugeln gleich groß machen, ja? Ja, wenn die Kugel da runterfällt, kann sie brechen oder splittert ab. Und nachdem das Elfenbein teuer war, hat man versucht, diese Kugeln so lange wie möglich zu verwenden. Das heißt, man hat dann eine abgesplitterte Kugel nachbearbeitet und da waren die Kugeln unterschiedlich groß, dann wird aber das Spiel nicht mehr fair. Weil da hat man dann zum Beispiel den Achter in einer anderen Größe wie den Neuner und das funktioniert dann nicht mehr. Jetzt können Sie auch sagen, naja, wie viele Leute spielen Billard? Heutzutage nicht mehr so viele, vielleicht bin ich da falsch beraten, aber im 19. Jahrhundert war das eine der wenigen Freizeitaktivitäten, wenn Sie an die Saloons denken im Wilden Westen, Billardkugeln. Und da gab es die 10.000-Dollar-Idee, das war also dann im 19. Jahrhundert, von einem, der gesagt hat, wir brauchen ein besseres Material für Billardkugeln als Elfenbein, weil das funktioniert nicht. Und die Gebrüder Hyatt haben etwas erfunden, die sind ausgegangen von Zellulose. Sie kennen wahrscheinlich den Begriff Zelluloid von Filmen, von Fotomaterial. Das ist nitrierte Zellulose. Wir wollen nicht weit in die Chemie einsteigen, aber es ist ein sehr leicht entzündbares Material und eher spröde. Und die Gebrüder Hyatt in Amerika haben dann experimentiert, dieses spröde Material plastischer zu machen und haben das verarbeitet gemeinsam mit Alkohol, also Ethanol, ja, und Kampfer. Und über diese Mischung konnten sie dann verschiedene thermoplastische Materialien einstellen. Und das war so der Beginn dieser Kunststoffindustrie. Die haben damals 1865 ihr Patent drauf bekommen. Das war so der Beginn, wenn Sie so wollen, hier der Kunststoffentwicklung, der künstlichen Materialien, die besser oder günstiger oder leichter verfügbar sind wie natürliches Material wie Elfenbein. Wo sind wir heute? Wir haben gesagt, wir machen ungefähr 400 Millionen Tonnen von diesen Kunststoffen. Dieses Bild ist von einer, wenn Sie so wollen, Lobbying-Institution der Kunststoffindustrie, die heißen Plastics Europe, die machen aber die Statistiken und sind also damit korrekt von den Zahlen. Aber warum ich das zeige, ist es 400 Millionen Tonnen und was da rund um dieses Tortendiagramm steht, sind lauter Buchstaben, Abkürzungen, die sollen Sie nicht verwirren, aber was ich damit sagen möchte, ist, an sich sind es jetzt nicht sehr viele unterschiedliche Abkürzungen, die dort stehen. Das heißt 400 Millionen Tonnen und eigentlich eine Handvoll Buchstaben. Diese Handvoll Buchstaben stehen jetzt für die Handvoll Polymere, für die Handvoll Kunststoffen, die uns wirklich umgeben. Was ist eigentlich dann ein Polymer? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Was ist das? Ein Kunststoff, ein Polymer. Da stehen Worte drin, Polymer. Ich versuche hier das mal darzustellen, vielleicht einfach, vielleicht zu einfach, aber denken Sie an Büroklammern. Eine einzelne Büroklammer ist also ein so Molekül und wenn man die miteinander verbindet, dann kriegt man eine lange Kette, so etwas, kann immer länger werden und das ist dann ein Polymer. Okay? Also das Einzelne ist das Monomer und dann machen wir eine lange Kette daraus. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie lange diese Ketten sind, von was wir da reden, auf der einen Seite des Bildes sehen Sie ein Avocado. Warum? Wenn Sie diese Früchte kaufen, dann ist auf dieser Frucht oder bei vielen anderen Früchten auch eine dünne Wachsschicht. Diese dünne Wachsschicht ist ein Polymer und dieses Polymer hat dann so circa 100 bis 700 Büroklammern. Einzeln, so lange ist es dann ungefähr. Ja? Auf der anderen Seite haben wir Medizintechnik, ein künstliches Hüftgelenk, ich hoffe, Sie brauchen sowas nicht, aber wenn man das hat, dann ist man froh, dass es sowas gibt. Und ein wesentlicher Bauteil in diesem Hüftgelenk ist diese Reibschale. Und diese Reibschale oder Pfanneneinsatz da oben, das ist jetzt auch ein Polymer. Im Prinzip genau das gleiche Polymer, das also auf der linken Seite da die Avocado umschließt, ist auf der rechten Seite die Pfanne fürs Hüftgelenk. Nur, da sind es dann nicht 700 so kleine Büroklammern, sondern hier haben wir dann bis zu 200.000 von diesen Büroklammern aneinandergereiht und die geben halt dann die Eigenschaften, die wir brauchen, damit wir hier ein künstliches Hüftgelenk darstellen können. Und das ist schon mal so ein Gefühl, warum Kunststoffe, Polymere interessant sind. Von den Ingenieurwissenschaften wollen wir immer so zeigen, was ist das Verhältnis zwischen Steifigkeit und Zähigkeit, also von wie spröde ist ein Material und wie stark ist es. Und bei den Kunststoffen haben wir den großen Vorteil, dass wir aufgrund dieser Möglichkeit hier lang, kurz, unterschiedliche Arten von Büroklammern. Auf dem Bild waren sie verschiedenfarbige. Die unterschiedlichen Farben könnten ja unterschiedliche chemische Strukturen sein. Damit können wir verschiedene Eigenschaften generieren in diesen langen Ketten. Und das macht es jetzt sehr interessant. Damit können wir etwas machen, was sehr, sehr hart ist, sehr spröde, aber auch sehr luftig, leicht. Wir können Dinge machen wie eine Isolation von einem Haus. Das darf ja nichts wiegen, das darf aber auch keine Wärme leiten. Also Styropor zum Beispiel kann man auch verwenden als Stoßschutz in den Helmen bis hin zu Skischuhen, die natürlich sehr hart sein müssen. Wir können hier, je nachdem, wie wir die Chemie wählen, das einteilen. Also eine tolle Sache, oder? Also super. Damit ermöglicht es viele Dinge, die unser tägliches Leben umgeben. Aber auch, weil wir diese kleinen einzelnen Büroklammern halt aus günstigen Rohstoffen herstellen, ist das Material selber auch günstig, günstiger wie natürliche Produkte. Und damit sind wir in eine Phase gekommen, wo wir halt auch gesehen haben, eigentlich brauchen wir damit gar nichts mehr machen, wir können es einfach wegschmeißen. Und das ist ein Bild, ein Coverbild aus den 1950er Jahren vom Life Magazine, die damals das schon thematisiert haben, dass wir in dieser Throwaway-Gesellschaft leben. Man braucht das ja nicht mehr verwenden, wenn es kaputt ist. Man schmeißt es einfach weg. Wir kümmern uns nicht mehr darum, wir schmeißen es weg. Jetzt haben wir gesehen, seit den 1950er Jahren ist es dramatisch angestiegen. Wir haben hier viele Millionen Tonnen an Kunststoff hergestellt. Wie schaut es jetzt damit aus? Wo ist das? Wo ist das geblieben? Wir haben circa, was man da sieht, die Zahl, Sie sehen das, das sind die Zahlen der dänischen 8.300 Millionen Tonnen an Kunststoff bis jetzt hergestellt. 8.300 Millionen Tonnen haben wir hergestellt. Von diesen 8.300 Millionen Tonnen ist natürlich nur ein gewisser Teil in Verwendung. Denken Sie an Wasserrohre, Gasrohre, Kabel, Isolierungen. Die müssen ja auch lange halten. Also die dürfen wir nicht gleich mal wegschmeißen. Das funktioniert auch nicht. Aber von diesen 8.300 Millionen Tonnen ist das meiste auf Deponien gelandet. Es liegt irgendwo herum. Man kann das vielleicht in Zukunft noch mal ausgraben. Ja, es ist ein Rohstoff, der noch da ist, aber es liegt auf Deponien. Ein kleinerer Teil oder ein größerer Teil auch ist bereits verbrannt geworden. Sie sehen, das sind dann circa hier 800 Millionen Tonnen und nur ein verschwindend kleiner Teil, das sind 600 Millionen Tonnen, das sind 9% von dem ganzen Kuchen hier, wurde bis jetzt rezykliert oder in einen Kreislauf überführt. So ein kleiner Teil. Damit haben wir Bilder wie diese, die Sie alle kennen und nicht mögen. Es wird an Stränden, an Flüssen und sonst in der Natur findet man Kunststoffabfall. Jetzt weniger bei uns in Mitteleuropa, aber halt in anderen Teilen der Welt. Die 80% des Kunststoffabfalls, den Sie im Meer finden, kommt von 10 Flüssen. Das ist halt in Asien und in Afrika in erster Linie, wo das ins Meer eingetragen wird. Und dann natürlich am Ende irgendwann entweder wieder auf Stränden endet oder versinkt, aber nicht verschwinden kann. Wir finden es aber auch nicht nur diese Teile, die wir als Produkte wiedererkennen, sondern was auch immer wieder da ist, sind also diese kleinen Kügelchen, die haben Sie sicher auch schon gesehen. Das ist der Rohstoff, den so Firmen wie Borealis herstellen. Also kleine Kügelchen, die kaufen dann die Verarbeiter, die dann daraus eine Zahnbürste machen zum Beispiel oder eine Flasche. Das findet man auch. Und das kommt halt aus einem daher, dass man nicht sorgsam genug umgeht mit den Materialien, dass sie verloren gehen bei der Produktion. Das ist aber auch wiederum nichts Neues, und dass diese Kunststoffteile ein Problem darstellen können, ist bereits seit den 1970er Jahren bekannt, weil diese Bilder hat es damals auch schon gegeben. Auch damals gab es schon wissenschaftliche Berichte dazu, dass Kunststoff, wenn er dann im Meer landet, auch wiederum eine Gefahr darstellen kann für die Lebewesen dort. Also das haben wir jetzt auch nicht erst vor 10 Jahren entdeckt, sondern schon 1970 gesehen. Auch, dass also diese Kunststoffabfälle hier als Oberfläche dienen können, wo wieder Bakterien und andere Lebewesen dann besiedeln. Also das ist jetzt etwas, was wir schon länger kennen und wo wir uns vielleicht auch schon früher Gedanken hätten machen können, wie wir da besser damit umgehen oder wir das anhalten könnten. Wie soll es also weitergehen? Was ist so diese Vorausplanung an Kunststoffen? Was glaubt man, dass sich das weltweit entwickeln wird? Ich habe schon gesagt, das ist immer noch ein Wachstum. Wir gehen davon aus, dass bis 2060 auch der Kunststoffabfall sich fast verdreifachen wird. Wir produzieren mehr, also wird wohl auch mehr wiederum als Abfall enden. Jetzt wiederum weniger bei uns in Österreich oder in Deutschland. Wir haben Systeme, wo wir damit besser umgehen können, aber weltweit gesprochen wird also der Abfall sicher deutlich mehr werden und auch wiederum mehr werden, das auf Deponien landet oder in der Natur, im Meer oder sonst wo. Es ist auch immer noch so, dass auch dann, wenn wir jetzt besser werden, und wir kommen später noch dazu, wie man diese Materialien wiederverwerten kann, da werden wir besser werden, da passiert sehr viel an Forschung, da passiert sehr viel an neuer Technologie, dennoch ist es also Aufwand, das im Kreislauf zu halten, und vielfach ist es günstiger und einfacher, neue Kunststoffe wiederherzustellen und einzusetzen. Damit, sehen Sie, bleibt also hier auch immer noch sehr, sehr viel an Neuware da, und nur ein kleiner Teil, ca. 12%, sind also dann rezyklierte Materialien. Diese Abfallstoffe werden sich fast verdreifachen, die man in der Natur findet, also eine vorsichtige Schätzung eher. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, es hat ja auch eine Auswirkung auf andere sekundäre Eigenschaften oder sekundäre Parameter wie also Emission von Treibhausgasen und so. Bei der Produktion in erster Linie der Kunststoffe. Wobei auch da kommen wir dann nochmal dazu, hier muss man aufpassen, wie man rechnet. Jetzt haben Sie das vielleicht verfolgen können. Es gab ja hier Bemühungen auf Seiten der Vereinten Nationen, diese Kunststoffflut einzudämmen. Nur am 15. August dieses Jahres sind diese Verhandlungen gescheitert in Genf, und man hat sich nicht einigen können hier auf eine gemeinsame Erklärung. Das heißt, das Ganze wurde vertagt, und wir haben keine Lösung, wie wir hier die Verschmutzung durch Kunststoffabfälle verbessern können. Wir haben also da kein Instrumentarium gefunden, auf das sich die verschiedenen Länder einigen konnten. Aber wie schaut es in Österreich aus? Schauen wir Österreich. Wie viele Tonnen, wie viele Kunststoffmüll haben wir? Wie schaut das aus? Wir dürfen ja nicht mehr deponieren. Das heißt, was passiert mit diesen Abfallströmen? Er wird gesammelt. Er kommt zum großen Teil in die Verbrennung. Sie sehen, also das ist also hier fast 80% dieser Abfallströme geht in eine thermische Verwertung, Müllverbrennung oder als Ersatzbrennstoff in der Stahlindustrie oder im Darstellen von Zement. Also die verwenden solche Abfallströme. Nur ein kleiner Teil wird bereits stofflich verwertet, wird also hier dann wieder in ein neues Produkt überführt. Gewisse Reststoffe müssen nach wie vor dann speziell deponiert werden. Wenn man sich diese Stoffströme ansehen, wie schaut das aus? Wo kommen die her? Was ist da so hauptsächlich da? Wir haben da Dinge wie Siedlungsabfälle, das ist also fast 40%. Dann diese Leichtfraktion, das, was wir an sich im gelben Sack hier sammeln wollen. macht auch dann schon 20% aus. Altreifen, interessanterweise sind das auch 5%, etwas, was im Moment auch noch nicht wirklich eine Wiederverwertung gefunden hat, außer den Drehrohrofen in der Zementfabrik oder Füllmaterial bei künstlichen Rasen oder Lärmschutzwände. Also solche Sachen werden dann gefüllt mit altem Reifenmehl. Und Sie sehen, also hier hat man eine Reihe von weiteren Stoffströmen, die Kunststoff enthalten. Nachdem das verschiedene Dinge hier sind und man sich, wenn man schon nicht weiter weiß, warum nehmen wir nicht Biokunststoffe? Biokunststoffe horcht sich doch toll an. Aber gehen wir zurück zu dieser Grafik. 400 Millionen Tonnen, da sind es drinnen. 400 Millionen Tonnen, wir machen auch jetzt schon Biokunststoffe, aber da oben ist also hier ein kleiner Teil. Sie sind biobasiert beziehungsweise biologisch abbaubar, alles gemeinsam, sind ein halbes Prozent von den 400 Millionen Tonnen. Und wenn wir dieses halbe Prozent uns ansehen, dann ist wiederum nur eine Hälfte wirklich biologisch abbaubar. Die andere Hälfte ist zwar biobasiert, aber nicht biologisch abbaubar. Ist ein bisschen eine schwierige Sache, weil je nachdem, wo ich die Büroklammer herbekomme, kann sie jetzt aus einer, zum Beispiel wie in Brasilien, die haben sehr viel Zuckerrohr, kennt man ja, man kauft sich da zum Beispiel, kann machen Rum, aber man muss ja nicht unbedingt Rum draus machen, man kann einfach nur Ethanol, also Alkohol machen. Aus dem Alkohol mache ich dann das eine Büroklammer, aus der ich Polyethylen herstellen kann, und das Polyethylen, was aus diesem biobasierten Schnaps aus Brasilien ist, das hat gleichen Eigenschaften wie ein Polyethylen, das aus einem Erdöl von Abu Dhabi kommt. Überhaupt kein Unterschied. Und ist deswegen auch nicht biologisch abbaubar. Aber halt biologisch basiert. Biologisch abbaubare Kunststoffe sind also da auf der rechten Seite, auch da gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Materialien. Bekanntesten ist diese Polymilchsäure oder PLA. Ist biologisch abbaubar, aber auch wiederum nicht so einfach. Also das klingt toll, biologisch abbaubar, ja, aber nur in industriellen Kompostieranlagen. Die müssen höhere Temperaturen machen, damit diese Polymilchsäure hier zerfällt. Und, das kommt jetzt auch ganz wesentlich dazu, macht es Sinn? Macht es Sinn, biobasierte Kunststoffe oder biobasierte Materialien zu verwenden? Wie gesagt, ich bin eine Generation der 1970er Jahre. Wir kennen noch diese Tragetaschen mit Jute statt Plastik. Vielleicht haben das noch einige. Aber ist es gescheit, eine Papiertasche oder eine Kunststofftasche? Wir haben die Kunststofftragetaschen in den Geschäften ohnehin verboten. Aber ist die Entscheidung gut gewesen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und es gibt Studien dazu, die zeigen, dass wir einfach, wenn wir jetzt die Emissionen, die entstehen, wenn ich eine Papiertasche herstelle, diese Treibhausgasemissionen, vergleiche mit denen, wenn ich eine Tragetasche aus Polyethylen mache, hier einen Unterschied habe, der wirklich merkbar deutlich ist. Ich müsste diese Papiertragetasche 43 Mal verwenden, damit sie genauso wenig oder genauso gut hier abschneidet wie eine Kunststofftragetasche. Wenn Sie die Kunststofftragetasche dann auch noch später für Ihren Müll verwenden und dann geht es in den Müll, dann ist es nochmal besser. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe eine Baumwolltasche, super. Wie oft müssen Sie eine Baumwolltasche nehmen? 140 mal, 149 mal, um genau zu sein. Und wenn das noch eine Bio-Baumwolle ist und wir dann noch hineinrechnen, wie viel Wasser und Land die Baumwolle braucht, um gewonnen werden zu können, und Pestizide und Pflanzenschutzmittel und Düngemittel, dann sind wir bei 20.000 Mal. Und jetzt, ich kenne nur mein Auto und wie viele Baumwolltragetaschen ich bereits habe, wenn man sie überall auch geschenkt bekommt, das wird sich nie ausgehen. Das geht sich nicht aus. Also immer die Kette durchdenken. Immer das Warum, was ich jetzt am Anfang gehabt habe, auch mitfragen. Warum ist das jetzt wirklich besser? Ist es besser? Die Tragetasche ist ein Beispiel. Wir haben aber viele andere Dinge auch, wo wir uns wirklich überlegen müssen, ist es jetzt besser oder schlechter, Kunststoff zu verwenden? Denken Sie an so an sich dumme Sachen, wie ich verpacke eine Gurke, die ich im Geschäft kaufe, mit einer Kunststofffolie. Ist es jetzt blöd, wenn ich sowas mache, wenn ich das kaufe? Kommt drauf an. Die Haltbarkeit einer mit Kunststofffolie verpackten Gurke ist um einiges länger. Also Sie sehen hier zwei Bilder. Die eine Gurke halt nach 6 Tagen mit Schutzschicht und ohne Schutzschicht sieht man, die schaut halt einfach nicht mehr so schön aus und wird deswegen auch nicht mehr gekauft. Wenn Sie sich selber als Konsument hier den Spiegel vorhalten, welche Produkte kaufen Sie im Geschäft? Die einwandfreien oder die einen leicht beschädigten? Und man hat eben gesehen, dass so Dinge wie verpackte Gurken dadurch, dass es zu einer Vermeidung an Abfall, an Lebensmitteln, die dann weggeschmissen werden, hier kommt, wir deutlich auch an CO2 einsparen können. Und das ist bei der Gurkenverpackung so, das ist bei der Käseverpackung so und das ist natürlich auch so bei der Fleischverpackung. Die Dinge halten auch länger und damit können wir sie länger hier im Kreislauf halten. Und das ist aber nicht nur auch bei der Lebensmittelverpackung so. Einfachste Produkte wie, denken Sie, wenn Sie im Baumarkt einen Kübel mit Farbe kaufen. Welchen Kübel kaufen Sie? Einen, der außen irgendein so Schmutz schon drauf hat? Oder nehmen Sie einen, der komplett sauber ist? Innen des Produktes ist genau das Gleiche. Da ist kein Unterschied. Nur das eine ist, hat jetzt schon etwas Staub aus der Umgebung angezogen und schaut deswegen nicht mehr ganz so schön aus. Die bleiben stehen, die kauft keiner. Was ist die Konsequenz? Ich muss als Produzent dieser Kübel ein Antistatikum dazugeben, damit der Kübel nicht so leicht und so leicht hier den Schmutz zieht und damit er länger schön ausschaut. Wir haben Bernhard Jacobi jetzt erwähnt, ich war ja einige Jahre auch in einem Industrieunternehmen und wir haben zu der Zeit Verpackungsfolien entwickelt für CDs. Sie kennen noch diese CDs, damals halt für Musik und die waren in einer Verpackung drinnen, diese Boxen, transparenten Boxen. Und man ist draufgekommen, die Leute kaufen die Boxen nicht, wenn die Folie zerkratzt ist, die außen herum ist. Die Folie, die außen herum ist, die man, nachdem man es gekauft hat, ohnehin wegschmeißt. Das heißt, wir haben eine Folie entwickelt, die kratzfester ist als die, die wir bereits verwendet hatten. Es ist sehr viel hier im Konsumentenverhalten auch drinnen, die natürlich dann oder dieses Verhalten natürlich dann von den Unternehmen auch bedient wird oder ausgenutzt wird. Was ich aber damit sagen möchte, ist, ja, es gibt Dinge, wo es gescheit ist, vielleicht solche Verpackungen zu verwenden. Wenn wir es tun, müssten wir aber wegkommen von einer linearen Wirtschaft, wo das einmal verwendet wird und dann endet es im Müll oder in der Müllverbrennung oder noch schlimmer auf der Deponie, sondern ich nehme das und kann es in einen Kreislauf überführen. Ich bringe es zurück, ich kann wieder draus zu machen. Das nennt man halt dann Circular Economy und auf das möchte ich jetzt eingehen, weil ja wir versuchen ja sehr bewusst zu leben, wir sammeln den Kunststoff oder Leichtfraktion, wir geben das alles in den gelben Sack. Aber warum bleibt der Prozentsatz an wiederverwerteter Ware, wiederverwerteten Kunststoff so klein? Warum ist das schwierig? Warum ist Recycling von Kunststoffen so schwierig? Wir haben ja gesagt, das sind im Prinzip ein paar Handvoll solcher Büroklammerketten. Das Schwierige dabei ist, dass diese Produkte, die uns dann umgeben, nicht so einfach sind, wie sie aussehen. Oftmals. Eine Folie, mit der wir Schokolade verpacken oder irgendwelche Bonbons verpacken, ist nicht einfach nur ein Material. Sehr oft ist es eine Kombination an verschiedenen Materialien, jede Schicht so dünn, dass ich die nie wieder auseinanderbekomme. macht natürlich das Wiederverwerten schwierig. Wenn Sie dann auch noch vielleicht eine Barriereschicht dabei haben, was meine ich damit? Dass also zum Beispiel, wenn Sie an eine Käseverpackung denken, das kann man sich am besten vorstellen, viele Käse haben ja einen strengen oder besonderen Geruch, sagen wir es so. Der Geruch soll drinnen bleiben und das, was draußen ist, soll nicht zum Käse hinein. Das heißt, die muss da irgendwas haben, damit das die Luft oder den Sauerstoff hindert, da quer durchzugehen oder die Geruchstoffe rauszukommen. Und unterschiedliche Kunststoffe haben verschiedene Barriereeigenschaften gegenüber diese Dinge. Das heißt, ich muss also was kombinieren, damit das funktioniert. Aber die Folien sind so dünn, wie schon gesagt, dass man diese einzelnen Schichten nicht mehr auseinander bekommt. Das macht es schwierig. Also einfach eine Kombination an verschiedenen Schichten. Wenn Sie an Ihre Zahnpastatube denken, das ist nicht ein Material, das sind meistens 7 unterschiedliche Schichten, die Tube. Also wir haben Materialkombinationen, oftmals sind so eine Kombinationen mit anderen Materialien, nicht nur Kunststoff, sondern auch noch Metall oder metallisierte Teile dabei. Wir haben in den Kunststoffen nicht nur diese einzelnen Büroklammern, sondern das sind, was da draufsteht, so Additiv, das klingt toll. Schauen Sie auf die die Liste, da sind bei Lebensmitteln steht immer so ein E und dann nur irgendwas dabei. Das sind europäische Bezeichnungen für bestimmte chemische Substanzen, die uns halt erlauben, dass das Lebensmittel länger hält. Und genau dasselbe gibt man halt auch in Kunststoffe dazu. Und wenn es kleiner als 1% ist, sagt man so Additiv. Das braucht man nicht genau sagen. Additiv. Hat aber natürlich einen Einfluss. Ist ja eine andere Substanz, die da drinnen ist. Farbstoffe, Füllstoffe, wenn Sie an Ihr Auto denken, ist also vorne der Stoßfänger, der muss gewisse Eigenschaften haben, da sind Füllstoffe drinnen. Damit kann ich den Stoßfänger nach seiner Lebenszeit nicht einfach als Verpackungsfolie verwenden für Käsesemmel. Das wird nicht funktionieren. Das sind aber nur einfache Dinge. Wenn man dann aber weiterdenkt, wir haben ja diese Materialien für etwas verwendet. Das heißt, da kommen dann nur Fremdstoffe dazu, die aus der Verwendung kommen. Ja? Die kommen hinein, und das können jetzt angenehme Dinge sein, Gerüche, aber es können auch schlimme Dinge sein. Dinge, die niemand haben möchte. Wenn jemand in eine alte Shampoo-Flasche dann irgendein Pflanzenschutzmittel einfüllt, weil er heute halt das aufheben möchte und dann später endet es im gelben Sack, dann wird das kompliziert in der Auftrennung. Das heißt, hier haben wir es mit sehr komplexen verschiedenen Dingen zu tun und deswegen ist das im Kreislaufhalten des Rezyklieren sehr schwierig. Rezyklieren geht jetzt auf unterschiedliche Arten. Eine der gängigsten oder einfachsten und von der energetischen Seite günstigsten Art des Rezyklierens ist das sogenannte mechanische Recycling. Was tun wir beim mechanischen Recycling? Wir sammeln das Material, vielleicht kann ich das da jetzt besser zeigen. Das ist das, was uns da halt umgibt. Wir sammeln das und was machen wir dann damit? Man muss es sortieren. Mittlerweile funktionieren solche Sortieranlagen schon immer mehr automatisiert. Bis vor einigen Jahren war das rein Handarbeit. Das heißt, da sitzen Menschen an Förderbändern und sortieren den Müll, den wir da in den gelben Sack geschmissen haben. Sie können sich auch vorstellen, dass das also nicht unbedingt die beliebtesten Tätigkeiten sind, weil da riecht's besonders gut da drinnen in diesen Hallen, wo das passiert. Aber es ist immer noch so, dass also menschliches Sortieren besser funktioniert wie automatisiertes Sortieren, wobei also hier mit Kameratechnik und künstlicher Intelligenz, die man trainiert, hier die Teile zu erkennen, immer besser wird. Man sortiert also die Teile, dann werden sie geschreddert, in kleine Stücke zerbrochen, dann werden sie gewaschen, nochmal sortiert oftmals und erst dann kommen sie in etwas, was man als in der Technik als Extruder bezeichnet. Denken Sie an einen Fleischwolf, das ist so das Analogon, das man vielleicht zu Hause hat, nur der Fleischwolf ist in dem Sinne beheizt von außen, da schmilzt man das Polymer auf und dann hinten wird daraus wieder so kleine Kügelchen gemacht, so kleine schwarze Kügelchen. Und dann kann ich diese kleinen schwarzen Kügelchen wiederverwerten und neue Teile, neue Zahnbürsten zum Beispiel daraus machen. wenn also das Material sauber genug ist. Und da kommen wir zu einem Teil, damit Sie sehen, womit man sich auch an Hochschulen beschäftigt, also nicht mit nur Dingen, die jenseits des Verständnisses liegen, sondern wir haben eine Dissertation begleitet und die Dame hat sich mit Waschen beschäftigt. Mit Waschen von Kunststoff. Mit Waschen von Kunststoff in allen möglichen Ausprägungen bis hin zu einer industriellen Waschmaschine, wo wir Kunststoffteile gewaschen haben. Aber was Sie da sehen, sind bewusst kontaminierte Kunststoffteile, die man mit Ketchup, das ist das, was man da sieht, aber auch mit Mayonnaise, mit Öl, mit Joghurt oberflächlich hier verschmutzt haben, dann gewaschen und gesehen, wie gut ist die Wascheffizienz. Wir haben uns das angeschaut mit oberflächlichen Verunreinigungen, wie mit dem Ketchup, aber auch mit Verunreinigungen, die im Polymer selber sein können, zum Beispiel einer wasserlöslichen Farbe, und dann geschaut, wie kann man, wenn das jetzt mit Wasser gewaschen wird, mit Wasser und Lauge, mit Wasser und irgendwelchen Tensiden zusätzlich bei verschiedenen Temperaturen, wie kann man das möglichst gut herauslösen, mit verschiedenen Einflüssen, wie auch der Drehzahl, wie schnell man, wie viel Energie man einbringt. Warum tut man das? Warum schaut man sich das an? Die Temperatur, die da steht, das Wasser, die zusätzlichen Dinge, das kostet nicht nur Geld, sondern auch Energie. Ich muss ja das Wasser heiß machen, zum Beispiel, dass das ist. Ja. Ich muss das verschmutzte Wasser wieder aufreinigen, damit ich es im Kreislauf halten kann. Und im Ende muss ich vergleichen, was kostet oder was, wie viel CO2 bringe ich in diesen Recyclingprozess ein, in das Waschen, ins Aufbereiten, in das Reinigen dieser Kunststoffteile im Vergleich zu, wenn ich jetzt ein neues Material nehme. Das darf man halt einfach nie vergessen. Man muss die ganze Kette hier durchdenken, bevor man etwas sagt, das ist gescheiter oder schlechter. Und schlimm wird es dann, wenn man solche Dinge halt hat, wenn man nicht, das Bild ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man leert das Altöl in eine Sammeldose. Aber was passiert mit der Dose, mit der Flasche, wo das Öl drinnen war? Die kann man nicht verwenden, oder das Material, wo das Öl drinnen war, kann man sicherlich nicht verwenden für eine Lebensmittelanwendung später. Und deswegen ist das Sortieren und Aufbereiten extrem wichtig. Ich muss in diesem Sortieren hier entweder die Maschine oder die Menschen so trainiert haben, dass diese eine Öldose nicht in den Teil kommt, wo vielleicht Kunststoff-Milchflaschen waren. Das muss separiert werden. Das eine kann man wieder für Lebensmittelanwendungen verwenden, das andere nicht. Das heißt also, mechanisches Recycling ist eine Möglichkeit, ist sicherlich das, was energetisch am besten ist noch, aber nicht für alles machbar. Was können wir tun, wenn das nicht machbar ist, wenn das ja so nicht möglich ist, hier solche Dinge da wieder verwerten zu können? Gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Sie haben in diesem Dreieck gesehen, da waren noch andere dabei, und zwei möchte ich da noch dazu heben. Wir können wieder die einzelnen hier Büroklammern herausnehmen, dann haben wir wieder einzelne. Das ist super, ja, weil dann kann man wieder, wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir zwei Reine, die können wir putzen, reinigen, und dann machen wir wieder eine neue Kette an Büroklammern. Das können wir tun bei Dingen wie, ich mache jetzt keine Werbung, aber bei solchen Flaschen, das ist Polyethylentereftalat, also alles, wo CO2 drinnen ist, wie Coca-Cola oder dieses prickelnde Mineralwasser, das ist Polyethylentereftalat, und das kann ich auf diese Art wieder rezyklieren. Ich kann das im Kreislauf fahren. Funktioniert. Geht. Aber das funktioniert nicht bei allen diesen Ketten, wie wir sie hier haben. Es gibt auch Ketten, wenn wir das tun möchten, zerbrechen diese Ketten nicht nur in einzelne Büroklammern, sondern unterschiedlich lange Bruchstücke an Büroklammern. Oder man bricht überhaupt die Büroklammer auseinander, auch das kann passieren. Und da sind wir dann bei einer Technologie, die wir hier herüben haben, dieses thermomechanische. Und Sie sehen schon, das ist ein bisschen mehr an Aufwand, um von da wieder darüber zu kommen. Aber man kann. Funktioniert. Man kommt rüber und kann wieder einen Rohstoff generieren, der dann sauber ist. Und dann kann ich wieder ein Polymer daraus machen, das hier auch für Lebensmittel verwendet werden kann. Auch das ist jetzt nicht unbedingt eine Rocket Science. Also das kann man auch überall machen. Das passiert auch in anderen Ländern. Das gibt es hier Untersuchungen auch von Universitäten in Uganda. Die haben sich das genau angeschaut, haben also gesagt, okay, wir heizen einfach diesen Kunststoff auf und kriegen wieder ein flüssiges Produkt heraus, man nennt es dann synthetisches Öl, und damit können wir zum Beispiel einen Motor, um bei den Verbrennungskraftmaschinen wieder zu bleiben, betreiben. Die haben natürlich, und ich höre jetzt immer, ich jammere nicht mehr über unsere Ausstattung an unseren Universitäten, weil das ist also sicherlich ganz eine andere Dimension. Das war ihr Versuchsapparat und damit haben sie also hier diese Dinge gemacht und zeigen können, es geht, ich kann also das zerlegen und ich kriege eine flüssige Phase raus, mit der ich wieder was tun kann. Das kann man im Kleinen machen, so wie in dem Kessel, das funktioniert. Das passiert aber auch im Großen und das passiert auch in Österreich. Vielleicht haben Sie schon mal die Werbung der OMV gesehen über den Re-Oil-Prozess, wie Sie die heute bezeichnen. Das ist ein Bild der Anlage, die Sie heuer in Betrieb genommen haben. Eine Anlage, die noch immer nicht eine kommerzielle Größe hat. Die aber bereits schon, wenn man sich das anschaut, ich meine, das ist ein riesiges Investment und das Ding verarbeitet 16.000 Tonnen oder kann 16.000 Tonnen alten Kunststoff pro Jahr verarbeiten. Das sind schon einige LKWs, die da reinfahren und die Maschine füttern. Das macht nichts anderes, wie diese Büroklammern zu zerlegen. Und was man da jetzt auf dem Bild sieht, ist nicht dieser Reaktor oder dieser Kessel, den man auf dem vorigen Bild gesehen hat, den die Kollegen in Afrika verwendet haben. Der ist davor, der ist relativ klein. Das Teil, was Sie da sehen, all diese Rohre, Behälter und Teile, dient der Aufreinigung. Sie sehen also, es ist ein wahnsinnig komplexer und schwieriger Teil, aus diesen Bruchstücken, die ich da bekomme, die Teile rauszuholen, die besser nicht weiterkommen. Weil am Ende muss das Material, was da entsteht, in der Raffinerie weiterverwertet werden. Geht den normalen Weg, den auch die Rohölaufbereitung geht und wird also dann wieder in einzelne Büroklammern hergestellt und dann kann man wieder Polymer machen. Das sind also 16.000 Tonnen, damit sie das pro Jahr, damit sie das aber rechnet, damit das in eine industrielle Größenordnung kommt, wird man um die 200.000 Tonnen pro Jahr dort verarbeiten müssen. Jetzt können Sie sagen, boah, das klingt ja toll, das ist wirklich super, nur wie viel Müll entsteht in einem Großraum wie Wien. Die brauchen den ganzen Kunststoffmüll, der dort anläuft und sie können auch nicht jeden Kunststoffmüll verwerten. Das kommt auch dazu. Das heißt also, wir haben dann einen Transport von Kunststoffmüll dorthin, damit das aufbereitet wird. Ja, wie kommt's dann? Wie können wir jetzt hinkommen, damit wir besser rezyklieren? Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten. Wie gesagt, wir können mechanisch, wir können hier zurückgehen zu den einzelnen Bausteinen, wir können sie komplett zerlegen und wieder neu aufbauen. Was aber ganz wesentlich, wo der Beginn dieser Geschichte ist, wir müssen ordentlich trennen, sortieren und das hilft. Die Maßnahmen, die wir bereits gesetzt haben, wie einerseits nichts mehr zu deponieren, andererseits hier ein Pfandsystem einzuführen auf Kunststoffe, damit eine Feder da ist, hier das im Kreislauf zu halten. Man muss natürlich auch Geld investieren. Es wird nicht billiger werden. Man muss diese Sortieranlagen bauen. Man muss hier das weiterentwickeln und man muss natürlich auch die Akzeptanz steigern. Wie ich vorher gesagt habe, niemand kauft einen Kübel Farbe, wenn er außen schmutzig ist. Wenn das so in uns verhaftet ist, wird es auch schwierig, Rezyklatmaterialien, die vielleicht außen nicht so schön sind, die Farbe ist nicht immer blendend weiß. Weiß ist überhaupt ganz schwierig, damit solche Materialien, wenn alle irgendwo grau bis schwarz werden. Ja. Also die Akzeptanz muss auch hier größer werden in diese Dinge, um hier einen Kreislauf zustande zu bekommen. Einen Kreislauf, der, wenn man sich das schön ausmalt, irgendwie so ausschauen kann, dass wir hier vom Hersteller des Kunststoffs immer wieder das Material zurückführen können um möglichst lange hier das zu tun. Und nur ein Teil ausschleusen und einer anderen Verwertung zuführen. Eine andere Verwertung kann diese Verbrennung sein. Verbrennung, was passiert? Ich meine, das ist in Wien haben sie sehr schöne Müllverbrennungsanlage von mehreren hundert Wasser. Aber was produziert diese Müllverbrennungsanlage? Was kommt daraus? CO2, oder? Ich meine, ja, wir verbrennen ja Kohlenstoff, den wir verbrennen, kommt raus als CO2. CO2 ist aber auch wiederum das, wo wir Probleme haben. Jetzt haben wir zuerst geschaut, von 400 Millionen Tonnen Kunststoff, die wir im Jahr produzieren, ist interessant, und ca. 400 ppm CO2 in der Luft. Also irgendwie die Zahlen haben was miteinander zu tun. Ich hoffe, das geht nicht in der gleichen Rate weiter, weil sonst haben wir wirklich ein Problem. Und dass wir ein Problem haben, auch das, tut mir leid, ich muss da immer wieder in die Geschichte zurücktragen, ist jetzt nichts, was wir vor 10 Jahren draufgekommen sind, dass es zu einem Klimawandel kommen wird. Der Kollege, den Sie da hinten sehen, das ist der Hermann Franz oder Francis Mark, und ich erlaube mir, kurz über ihn zu reden, weil diese Woche gerade zu seinen Ehren die Hermann-Mark-Medaille wieder verliehen wurde. Der Hermann Francis Mark war ein sogenannter Altösterreicher, in Wien aufgewachsen, hat sogar in der österreichischen Fußballnationalmannschaft gespielt, war höchst dekorierter Frontoffizier im Ersten Weltkrieg, hat dann Chemie studiert und ist nach Deutschland, hat dort dann in der Industrie gearbeitet, wurde mit Machtergreifung der Nationalsozialisten dann nach Österreich, konnte wieder zurückkommen, war ein Bundesbruder vom Herrn Schuschnigg und wurde deswegen an die Uni Wien berufen. War dort Professor in Wien, war einer der Begründer der makromolekularen Chemie, hat also, dass es hier so etwas gibt wie eine lange Kette. Das war ja bis dahin, bis in den Anfang der 1930er Jahre nicht unbedingt anerkannt. Das hat man ja nicht geglaubt, sondern man hat geglaubt, ja gut, das sind einzelne Büroklammern und die halten halt so zusammen, sind nicht miteinander verbunden. Und der konnte das zeigen, das ist wirklich eine lange Kette an Büroklammern. Also sehr ein Gründer dieser makromolekularen Chemie. Und aber was eine schöne Geschichte ist, er konnte dann 1938 auch aus Österreich wieder fliehen und konnte sein Vermögen mitnehmen, weil er hat was gemacht, er hat nicht sich Büroklammern gemacht, sondern er konnte noch als Institutsvorstand das Vermögen, das er hatte als Privatperson, in Platindraht anlegen und hat aus diesem Platindraht Kleiderbügel gebogen. Und mit diesen Kleiderbügeln und Kleidern auf den Kleiderbügeln konnte er dann über die Schweiz nach Amerika auswandern und hat dort dann ein Forschungsinstitut auch gegründet, hat später über 50 Ehrendoktorate bekommen. Die Kollegen von den Wissenschaften wissen, was das bedeutet. Also ist eine große Zahl, also wirklich ein sehr bekannter Wissenschaftler. Und der hat schon in den 1980er Jahren gesagt, wenn wir da nicht was tun, werden wir ein Problem haben. Werden wir Probleme haben mit der Erderwärmung. Er blieb aber trotzdem Österreich immer gut verbunden und vielleicht gibt es manche, die sich an diese Fernsehsendung erinnern können. Alles Leben ist Chemie, eine sehr spannende Sache. Vielleicht war das auch der Auslöser, warum ich Chemie studiert habe, ich weiß es nicht. Ich habe vorher gesagt, das war das Baumsterben. Hermann Francis Mark, nur als Beispiel, Weitsicht gibt es auch bei uns in Österreich. Kohlenstoff, um da wieder zurückzukommen, CO2 ist ja Kohlenstoff mit Sauerstoff. CO2 und Kohlenstoff ist aber nicht nur ein Problem. Ich meine, wir bestehen alle zum Großteil aus Kohlenstoff. Wenn wir in unseren Körper hineinschauen, Sie sehen vom Volumen oder Gewicht hier, das Gewicht sind fast 30% des Kohlenstoff bei uns. Also wir brauchen den Kohlenstoff fürs Leben, aber auch für unsere Büroklammern. Und nicht nur für die Büroklammern, sondern auch für die Aspirin, und für die alle anderen Dinge, die halt in der Chemie für uns hergestellt werden, brauchen wir den Kohlenstoff. Drum müssen wir dieses CO2, was wir bei der Verbrennung vielleicht herstellen, nicht nur als Problem sehen, sondern auch als Rohstoff. Und dass CO2 ein Rohstoff für die Chemie sein kann, ist jetzt auch wiederum nicht etwas, was wir gerade jetzt draufkommen. Natürlich muss man ehrlich sagen, die Entwicklungen dazu sind immer auch getrieben von dem, was ist vorhanden und was zahlt sich aus. Darum sehen Sie auf dieser Übersicht sehr viele solche Symbole, wo man daraus ableiten kann, dass das noch in Entwicklung ist, geforscht wird. Aber es gibt Teile, die halt schon auf CO2 basieren. Und eines der prominenten Beispiele ist also hier der Harnstoff, den man dann braucht für zum Beispiel Düngemittel. Da nehmen wir schon sehr viel CO2. Oder, weil ich es vorher schon gesagt habe, auch bei der Herstellung von Aspirin und Acetylsalicylsäure braucht man CO2. Also es gibt schon Prozesse, die es braucht. Und es werden an vielen weiteren wird gearbeitet, dass wir diesen Abfallstrom wie den Kunststoff wiederverwerten können. Jetzt, wenn wir uns diese chemische Industrie ansehen und sagen, okay, oder generell, wenn wir uns überlegen, wir wollen also den CO2-Ausstoß reduzieren, weil wir wollen ja hier die Erderwärmung hintanhalten, dann müssen wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Wenn wir aber defossilieren, wenn wir das ernst nehmen, dann können wir kein Öl, keine Kohle mehr verwenden. Wo kriegen wir dann den Kohlenstoff her, den wir brauchen, um das Aspirin zu machen? Und so gibt es von Seiten des Verbandes der chemischen Industrie in Deutschland reine Rechenbeispiele, wenn man sagt, wir wollen das weiter produzieren, diese Chemikalien, die wir jetzt haben, diese Produkte. Wie viel brauchen wir an CO2, um diesen Bedarf zu decken? Und da gibt es halt verschiedene Rechnungen. Auf jeden Fall sehen wir sind hier so im Millionen-Tonnen-Bereich zwischen 40 und 50 Millionen Tonnen, je nachdem, welche Technologien man ansetzt, um dorthin zu kommen. Aber es gibt solche Rechnungen, es gibt solche Technologien. Es gibt welche Rohstoffe, wie kommen wir dann zum, was können wir nehmen, wenn wir das Öl nicht mehr haben? Wir haben natürlich biologische Rohstoffe, wobei immer das Thema, für was verwenden wir die Stück Fläche, die wir haben, für den Teller oder für den Tank, hat man früher gesagt, für den Teller oder für Chemierohstoffe. Also man kann aber natürlich hier Abfallströme aus der Landwirtschaft verwenden, sei es Stroh, sei es aus der Zelluloseaufbereitung, das Lignin oder andere Teile, also Dinge, die jetzt als Abfall verwendet werden, können wir einsetzen als Alternative zum Öl, aber wir können natürlich auch den Kunststoffabfall einsetzen. Sind wir wieder dort bei dem Kreislauf. Wir haben das hinübergeführt in eine Verbrennung. Wir können aber auch natürlich wie dieses Zerbrechen machen. Damit bekommen wir dieses Öl wieder. Reicht es? Geht sich das aus? Wir haben gesagt, 400 Millionen Tonnen Kunststoff haben wir. Ein Großteil davon ist sehr kurzlebig, weil es halt Verpackungen sind. Aber geht sich das aus? Geht sich leider nicht aus. Also es ist kein Perpetuum mobile, nichts so etwas funktioniert. Wir sehen, dass also für den Bedarf, den wir haben, wir ihn weder mit dem Kunststoff beziehungsweise mit der Biomasse decken können. Wir sind also darunter. Das bedeutet halt auch, wir müssen uns noch was anderes überlegen. Und das andere, was wir uns überlegen müssen oder was sicher kommen wird, ist natürlich auch das CO2 aus der Luft zu nehmen. Im Moment sind wir da eine Größenordnung im Preis entfernt, dass das wirklich funktioniert. Es gibt erste Pilotanlagen. In Island wird sowas gemacht. Die haben eine Anlage, wo sie das CO2 aus der Luft holen, abscheiden und dann weiterverwenden, um daraus zum Beispiel Methanol zu machen. Dann haben wir einen tollen Rohstoff, den wir auch in der Chemie weiterverwenden können. Aber das kostet also jetzt ca. 100 US-Dollar pro Kilo und wir müssen auf um 10 runterkommen pro Tonne, damit das wirklich sich rechnet. Ist aber, und das wird so werden, wenn wir defossilieren, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir wirklich kein Öl machen, dann wird kein Weg daran vorbeiführen. Weil auch dann die Punktquellen immer weniger werden. Wenn wir keine Gaskraftwerke haben, wenn wir keine Kohlekraftwerke haben, dann haben wir am Schornstein kein CO2. Wir haben dann noch die Zementöfen, okay. Aber auch wenn die Stahlindustrie weggeht von den Hochöfen, fällt dort kein CO2 an. Das heißt, wir müssen andere Quellen erschließen, um zum Kohlenstoff zu kommen, den wir ja brauchen, um diese Dinge aufzubauen. Ob es jetzt ein pharmakologisches Produkt ist oder ein einfaches Kunststoffprodukt. Aber wir brauchen es. Wir brauchen diesen Kohlenstoff. Das heißt, die chemische Industrie und damit auch wir hängen davon ab. Und dieser Industriezweig ist aber umgekehrt auch ein wichtiger Teil in Europa. Sie sehen, der Erdölverbrauch hat ca. 15% des gesamten Energieverbrauchs ausgemacht. Also das ist jetzt schon wesentlich, aber nur ein Teil davon. Den großen Teil verbrennen wir. Verbrennen wir, um unsere Maschinen zu bewegen. Um unsere Häuser zu heizen, zu kühlen und ja, uns zu bewegen, Dinge zu transportieren. Deswegen wird wahrscheinlich auch hier nur länger Öl verwendet werden können für höhere Wertschöpfung für die Chemie. Aber nichtsdestotrotz, für die Desfossilierung müssen wir den Kohlenstoff bekommen, müssen wir hier auch andere Quellen angreifen. Und hier die Chemie auch auf diese Beine stellen zu können. Beim viel zitierten Wasserstoff, der uns ja auch sehr beschäftigt, weil wir alles auf Wasserstoff umstellen wollen, von der ja, Mobilität, wobei das hat sich jetzt ja wieder relativiert, aber Stahlerzeugung ist so eine Sache. Wo kriegen wir denn den Wasserstoff her? Wir reden immer von diesen großen Elektrolyseuren, aber die existieren noch nicht, die werden erst gebaut. Dazu braucht man sehr viel Strom, den wir, wenn wir ehrlich sind, auch in Österreich nicht haben. Im Moment wird der Wasserstoff, den wir brauchen, aus dem Erdgas erzeugt. Erdgas ist ein chemisches Molekül, heißt CH4, also steht ein Kohlenstoff und vier Wasserstoff. Und das kann ich jetzt legen und ich kriege einen Wasserstoff. Und so mache ich den Wasserstoff, den ich brauche, in Linz zum Beispiel, ganz groß, um dann den Düngemittel herstellen zu können, das wir heute seit ungefähr 100 Jahren jetzt herstellen, um die Landwirtschaft dorthin zu bekommen, die Welt zu ernähren. Aus dem Stickstoff der Luft, den Wasserstoff, den wir aus dem Erdgas gewinnen, machen wir Ammoniak und aus dem dann den Harnstoff und dann den Düngemittel oder das Düngemittel. Also es wird eine schwierige Sache, wird viel an Investitionen und auch an Kapazität, an Fragen nach dem Warum brauchen, um wieder den Kreis schließen zu können. Wir müssen uns damit beschäftigen, das effizienter zu machen, hier Lösungen aufzuzeigen, um hier eine nachhaltigere Wirtschaft zu bekommen, etwas, was im Kreislauf funktionieren kann und nicht nur linear ist. Und wichtig, das würde ich Ihnen heute auch mitgeben, der Kunststoff ist nicht nur ein Problem, er ist auch ein Rohstoff. Bitte setzen als Rohstoff. Man muss ordentlich damit umgehen. Er hat seine Vorteile. Denkt, wir sind hier in einem historischen Raum. Ich sage sonst oft immer, schaut euch um, wo ist kein Kunststoff? Hier ist vielleicht etwas anders, aber blickt an euch selber runter. Von der Kleidung bis zu den Dingen, die wir in Händen halten, fast überall sind Polymere, sind lange hier Büroklammerketten drinnen, die Kunststoff sind, wo wir es nicht so wahrnehmen, dass es Kunststoff ist. Wir denken immer nur an Kunststoff bei der Verpackung oder bei so Dingen, die halt dann am Müll, als Müll wo herumliegen. Darum, Kunststoff ist ein tolles Material, ist wert im Kreislauf zu halten und soll auf jeden Fall wiederverwertet werden. Ob das jetzt eine untergehende oder eine aufgehende Sonne ist, das können Sie selber nachdenken, was da besser ist. Ich hoffe nicht, dass ich Sie hier beunruhigt habe, aber ich glaube, Kunststoffe sind Materialien, wie ich vorher erwähnt habe, die nicht wegzudenken sind aus unserer Welt. Fast nichts würde funktionieren ohne die Kunststoffe, auch unsere Mobiltelefone nicht. Die brauchen auch Isolatoren rund um ihre kleinen Käbelchen, die drinnen sind, bis hin zu den, das haben wir ganz wenig gesprochen, auch der Medizintechnik sicher in den Hüftgelenken, aber gehen Sie in ein Spital, was ist nicht in Kunststoff eingepackt, bis hin zur die Spritze, die man hat, sind Kunststoffmaterialien. Also sind Dinge, die ganz wesentlich sind, auch für unser modernes Leben und ohne denen wir sicher nicht leben möchten. Sie sind toll, aber sie müssen auch entsprechend behandelt werden. Von uns als Konsument, aber natürlich auch von der ganzen Wertschöpfungskette. Und wir müssen sie in Kreislauf halten und nicht nur den Kunststoff bedenken, sondern immer im Vergleich, wenn wir das tun, immer in Kreisläufen denken und auch im Vergleich denken. Wie ich vorher gesagt habe, nur weil etwas aus Papier ist, ist es nicht besser. Der Baum schenkt uns die Zellulose nicht freiwillig, die müssen wir wegnehmen, um daraus Papier zu machen. Und das ist ein extrem energie- und wasserintensiver Prozess. Gut, damit danke fürs Zuhören. Freut mich, wenn Sie noch Fragen haben. Danke.
Unsere nächsten Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender unter akademietraunkirchen.com/events. Wir freuen uns, Sie bei einem der nächsten Vorträge an der Internationalen Akademie Traunkirchen zu begrüßen. Denn Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen.